BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Der Schlegelteufel. Regen auf der Alm. Die den Almboden umfriedenden Felskolosse haben die Nebelmütze über ihre Köpfe gezogen. In den Schrofen rieselt es, die Felswände färben sich schwärzlich und die faden dünnen Bächlein schwellen jetzt zum rauschenden Schaumsturz, der wild tosend in einem Gemisch von lichtgrünen und gelbbraunen Wellen das Wirrnis von Felstrümmern, Latschengeäst und gefallenem Baumriesen überflutet. Im weiten Fichtenwald am Saume des Almbodens tropft es gleichmäßig von Ast zu Ast schwer auf den nadelbesäten Boden. Und wenn ein Windstoß herabkommt von der Höhe, dann ziehen Nebelstreifen über die Wipfel und unwillig schütteln die Tannen sich das lästige Nass aus den Zweigen. Es regnet seit Stunden. Der weniges Futter bietende Wiesengrund ist durchsättigt vom himmlischen Nass. Er kann nicht mehr Feuchtigkeit aufnehmen, daher bilden sich, vermehrt durch Zuflüsse von dem Tann und von den Felsen herab Lachen, die zu kleinen Weihern anschwellen, aus deren Wasserspiegel die Grashalme verzweiflungsvoll ihre Spitzen emporheben, als wollten sie um Hilfe winken in grauser Ertrinkungsnot. Die Almkühe haben schon des Regens unwillig das schützende Dach des nahen Heuschobers aufgesucht, wo sie blöde in das Grau des Regentages schauen. Auch das Jungvieh wechselt aus dem Wald über den quietschenden Almboden zur Scheune. Die lustigeren Hornisten mit waagrecht gehaltenem Schweife in drolligen, steifen Sprüngen. Das Groderherde aber trottet missmutig durch den Regenschauer. Oben auf den kleinen Matten zwischen den Felswänden stehen eng aneinander blökend die Schafe mit gesenkten Köpfen und lassen sich ergebungsvoll den wolligen Rücken durchnässen. Vor den Almhütten haben sich dunkelfarbene Tümpel gebildet, durch welche man nur hüpfen von Stein zu Stein zum Hüttengatterl gelangen kann. Sumpfig ist es fast vor jeder Hütte. Der stetige Regen aber verwandelt den Sumpf in ein Schlammmeer, das der Alm die ganze Poesie raubt. Die paar Nachzügler der jungen Rinder sind unerfahren genug, den Weg zur Scheune durch den Sumpf zu nehmen, wo sie mit den Läufen bis über die Kniescheiben einsinken und sich nur mühsam wieder emporarbeiten. Früh wird es Abend, Dämmerung umfängt den Almboden. Die Sendrinnen haben die abendliche Melkarbeit getan. Die frische Milch steht in Weidlingen mit Holzplatten übereinander aufgeschichtet im Kammerl. Jetzt beginnt die Reinigungsarbeit der Sechter und Gefäße zur Butterbereitung. Trockenes Holz wird in die Glut des offenen Herdfeuers geworfen. Knisternd glimmt der Brand wieder auf und langsam sucht der Rauch den Ausweg durch die offene Hüttentüre. Der Regen lässt ihn nicht gleich aufsteigen zum abendlichen Himmel. Bleiern hängt der Qualm in Hüttenhöhe und erst ein Windstoß treibt ihn in wirren Fetzen über den düsteren Almboden. Ein trostloser Samstagabend. Heute wird wohl kein Besuch kommen. So abscheuliches Regenwetter kühlt auch des feurigsten Burschen Liebessehnsucht. Und im Schnürlregen, der die schmalen Pfade durchweicht, dass das bisschen Erde von selber abrutscht und ganze Gehänge ins Weichen kommen, bleiben Almerinnen meist allein auf der unwirtlichen Höhe. Wenn die letzte Arbeit des gründlich verregneten Tages getan ist, dann kommt wohl die ein und andere Sendrin über die Sumpfsteine hüpfend, hochgeschürzt zur Nachbarin in Horngard, um ein Stündel noch zu verplaudern, ehe völlige Nacht eintritt. Die Luisel von der Lattenbergalm ist in der Dämmerung vor die Hütte getreten, um auszuschauen, wie es denn wird mit dem heillosen Wetter. Heute ist der Tag des heiligen Medardus, von dem die Regel sagt, wie's Wetter am Medardustag, bleibt es 6 Wochen noch danach. Das ist, wenn dieser Heilige recht behält, wenig tröstlich. Von der Luisel ist es eigentlich recht frevelhaft, dass sie halblaut vor sich hinspricht, dem heiligen Medardus hätte auch was Besseres einfallen können, als die 6 Wochen mit so niederträchtigem Wetter einzuleiten. Und wenn infolge davon ihr Seppel die ganze Zeit nicht heraufkommt, dann kann sie der Medardus gern haben. Die Sennerinnen der anderen Hütten sind offenbar auch der Meinung, dass heute Abend kein Besuch auf die Alm kommt, denn sonst wären sie, die sie selbst an Samstagen ihre Burschen erwarten, jetzt nicht auf dem Wege zur Luisel ihrer Hütte. »Grüß dich, Gott, Luisel!« »Ha, so viel! Hat's in Gadin Samstagabend verregnet. Wenn's du eppern, wo wem erwartst, aften wart's du mal sonst. Bei dem Ring kim kein Bursch auf die Alm.« »Ich glaub's schier scho«, sagte die Luisel verdrossen und warf neues Holz aufs Feuer. Gleichsam zur Entschädigung für den verdorbenen Abend kramte die Steinteufel-Afra ein Backel aus dem Sack, einen Vierling Kaffee nebst dem unvermeidlichen André Hofer Feigensurrogat. »Jetzt machst du uns einen Kaffee, Luisel, dass wir Eibs haben ohne die Buben.« Bald war die Suppen zum Löffeln, die drei Senderinnen schlürften den braunen Trank. Wie er um jedes Geräusch sofort zu vernehmen, falls schließlich gegen jede Erwartung doch noch ein Besucher zum Almboden kommen sollte, hatte Luisel die Hüttentüre offen gelassen. Aber Stille blieb's am schweigsamen Abend. Nichts zu hören als das Rauschen der Wasser oben im Gebirg und das Klatschen der fallenden Tropfen. »Was war das?« flüstert plötzlich die Afra und lässt den blechernen Löffel sinken. »Los!« Ein seltsames Geklapper ist jetzt zu hören, wie wenn jemand mit einem Holzstück an einen Baum schlägt. Von unserem Buben kann das keiner sein, und ein Jager ist es erst recht nicht. Was aber dann? Yes, Maria und Josef, der Teufel selber! Und im selben Augenblick schreitet eine hohe Gestalt mit Teufelshörnern über die Achseln eine Stierhaut geworfen an der Hüttentüre vorbei. Gleich darauf schlägelt es wieder von einem Baum herüber, und dann ist der Spuk vorbei. Den Senderinnen scheppern die Zähne vor Angst und Schrecken. Alle drei haben sich bekreuzt und murmeln Stoßgebete. Der Teufel geht um auf der Lattenbergalm. Wer hätte das geglaubt? Nicht um alle Welt und ihre Schätze wäre jetzt eine Senderin zu bewegen, in ihre einsame Hütte zurückzukehren. Sie bleiben bei der Luisel wachend über Nacht und schleunigst wird jetzt die Türe verriegelt. Auf Anraten der dritten Senderin Senzel wird das geweihte Wetterkerzchen angezündet, damit der Teufel keine Macht habe über die Dirndln. Unter Beten und furchtsamen Gesprächen verfloss die Regennacht. Grau mit etwas Schneegeflock brach der Sonntagmorgen an. Kaum ist es Schusslicht geworden, da donnert das Echo eines Schusses herüber. Wer wohl geschossen haben mag. Nach langer Beratung kamen die verzagten Senderinnen zum Entschluss, die Steinteufel-Afra ins Dorf hinunterzuschicken, zur Meldung, dass der Teufel auf der Lattenbergalm umgehe. Es soll der Bauer womöglich um den Vikar raufkommen, und zugleich soll die Afra den Buben der Luisel und Senzel wissen lassen, dass die Senderinnen so viel Angst vor dem Teufel, der so sonderbar schlägelt, ausstehen. War mir lieb, sagte der erstaunte Bauer nach dem Rapport der Afra. Ein Schlegelteufel auf meiner Alm, soll Weiher zum Teufel holen. Ist er so, pflichtete Afra bei und suchte dann, als der Bauer nach dem Essen gen Alm zu gehen sich bereit erklärte, ihren Burschen auf. Den Geistlichen will der Bauer zunächst nicht strapazieren. Zuerst will er selber nach der Teufelsklaue sehen und dem verzagten Weibervolk auf der Alm die Leviten lesen. Wie um den heiligen Medardus Lügen zu strafen, heiterte sich gegen Mittag der Himmel auf. Fröhlich lachte die Sonne auf die reingewaschene Erde. Richtig nach dem Mittagessen stieg der Bauer von der Afra begleitet bergan, gemächlich und schweigsam. Wie beide dem sogenannten Wurf nahe kommen, einem murigen Flecken, den Bauern Unverstand des Holzbestandes beraubte, da bemerkte der Bauer im erdigen Boden ganz seltsame Fährten und verdutzt hält er inne. Was soll das bedeuten? Der Eindruck eines derb genagelten Bauernschuhs und links voraus die Fährte eines Pferdehufes ohne Eisen. Diese seltsame Fährte führt über den Wurf aufwärts gen Alm, verschwindet aber im überschwemmten Almboden, um jedoch vor der Luisel ihrer Hütte wieder bemerkbar zu werden. Derweil der Bauer noch sinniert, was das zu bedeuten habe, meint die Afra, es wär halt die Teufelsfährte, halb Mensch, halb Pferdefuß. »Jesses ja«, ruft der Bauer, dem jetzt nicht recht extra wird. Natürlich versichern die anderen Almerinnen, dass der Teufel an der Luisel ihrer Hütten vorbei ist, und die Fährte bestätigt diese Behauptung. Wahr ist es also, dass der Teufel umgeht auf der Lattenbergalm. Angesichts dieses Umstandes wollen aber die Senderinnen nimmer oben bleiben, weil das kein Mensch verlangen kann, auch der Bauer selber nicht. Ja, aber er kann doch nicht das Vieh ohne Aufsicht lassen oder gar abtreiben lassen, dem dummen Teufel zulieb. Was also tun? Der Bauer sitzt am Herd, um ihn herum die Senderinnen, und niemand weiß Rat. Wie wäre es, wenn der Bauer ein paar Halterbuben auf die Alm geben würde? Die nutzen dem Teufel gegenüber auch nicht viel, ehender noch ein paar handfeste Burschen. »Ja, freilich«, meinte der Bauer, »ich werde euch eure Schätz auch noch auf die Alm raufgeben und fürs Faulenzen noch zahlen.« »Du was, Max Bauer, aften bleiben wir nimmer allein herum und du selber kannst sehnen.« Das war das Ultimatum der Senderinnen. Wie zur Bekräftigung pumperte es in diesem Augenblick, wie wenn jemand mit einem Holzschlegel an die Hüttenwand schlägt und durchs Fenster neben dem Herd guckt eine teuflische Fratze in den Hüttenraum. Ein schwarzes Gesicht mit Hörnern von einer Ziege und weit heraushängender roter Zunge und glühend roten Ohren. Ein höhnisches, grässliches Lachen ertönt, dann poltert es wieder und die schauerliche Erscheinung ist verschwunden. »Der Teufel, der Teufel!« schreit entsetzt der Bauer und mit einem Satz ist er aus der Hütte, um in rasendem Laufe über den Almboden abwärts zu stürmen, in toller Flucht. Dass in wenigen Stunden das ganze Dorf bis in die höchsten Einöden hinauf von der Existenz des Schlegelteufels Kenntnis erlangte, ist nicht zu verwundern. Denn der geängstigte Bauer, der den Teufel selber gesehen und schon auf dem Nacken sitzend glaubte, alarmierte das Dorf gründlichst. Natürlich erfuhr auch der Förster von der kuriosen Geschichte, der sofort einen Jagdgehilfen zum Wurf hinaufschickte, die Teufelsfährte bestätigen zu lassen. Und weil der Förster mit dem alten Pfarrer auf gutem Fuße stand, so war der Förster auch bald im Pfarrhofe, um dem Pfarrer seine Ansicht von der heillosen Geschichte mitzuteilen. Und der alte Geistliche war ganz der försterlichen Meinung, dass es besser sei, es fange das Jagdpersonal den Schlegelteufel als der Vikar. Zum Abend kehrte der Jagdgehilfe ins Forstamt zurück, mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Ein kurzer Rapport und ohne Hund, bloß mit der Büchsflinte bewaffnet und dem Bergstock in der Faust, stieg er sofort wieder gen Alm, diesmal ganz zu den Hütten aufwärts gehend. Mit einem wahren Freudengeheul begrüßten die völlig verzagten Senderinnen den Jäger, der in seinem ganzen Leben nicht so geherzt und gehätschelt wurde als in dieser Stunde. Am liebsten hätte jedes Dirndl ihm aufgekocht, und wenn er all den Schnaps sofort getrunken, hätte er unter den Tisch der Schlafkammer fallen und 3 Tage wenigstens besinnungslos liegen müssen. Schmunzelnd vor Vergnügen, dass der Sackrateufel ihm solchen Empfang bereitete, versicherte der Jäger, die Dirndln sollen nur keine Angst nicht haben und den Schlackerwalzteufel werde er schon fangen. Aber die Dirndln müssten auch mithelfen bei der Teufelsbeschwörung. Zu diesem Zweck hat der Jäger ein geheimnisvolles Pulver bei sich, von welchem jede Sendrin ein paar Hände voll nehmen und, wie der Leibhaftige sich wieder zeigt, ihm eine Handvoll ins Gesicht werfen muss. Dieses geheimnisvolle Pulver wird den Teufel in die Augen beißen, ihn zum Niesen reizen. Im selben Augenblick muss die Sendrin sagen, »Helf Gott!« Das kann der Teufel nicht leiden, und im selben Augenblick sollen die Sendrinnen dem wehrlosen Teufel mit dem Schürhaken den Grind so grimmig verschlagen, dass die Teufelshörner wegfliegen. Damit kriegen die Dirndln den Teufel in ihre Gewalt, und er muss tun, was sie wollen. Dieser Plan gefiel den Dirndln zwar ganz gut, aber riskant fanden sie den direkten Kampf mit dem Belzebuben doch. »Ja, und wie fangst denn du, Jäger, dann den Teufel?« »Ich fange mit einer geweihten Kugel draußen im Wald.« Eigentlich wäre es den Sendrinnen am liebsten, wenn der Jäger in der Hütte bleiben würde, bis der Teufel auf Besuch kommt. Das geht aber nicht, weil der Jäger auch ins Revier hinüber muss. »Ja, drinnen war heute früh ein Schuss gefallen. Leicht schießt der Teufel selber Gams.« Haarklein ließ sich jetzt natürlich der Jagdgehilfe die Schussrichtung und die Zeit beschreiben. Dann aber ging er den Weg zum Dorf zurück, um aber, im Walde angelangt, sofort umzuschwenken und dem Gemsrevier zuzusteuern. Schöner könnte das Wetter für eine Abendpirsch gar nicht sein, wie am heutigen Sonntagabend. Ja, wer so dürfte. Aber erstens Schonzeit und zweitens Schonzeit und drittens schießt außer der heiligen Schonzeit der Jagdherr selber. Wenn in diesem Augenblicke der Jäger hinzugefügt hätte »und die Wilderer«, so hätte es eines Gegenbeweises wahrlich nicht bedurft. Denn eben duscht es auf Büchsenschussweite und ein Gemsenjahrling bricht im Feuer zusammen. Mäuschenstill verhält sich der Jäger in seinem Versteck. Nur das Glas nimmt er wieder auf und visiert hinüber, wo der junge Gams liegt. Wer wohl geschossen haben mag? Dachte ich's doch. Der Schlägelteufel selber. Na, wart, Freundl. Gelassen lässt der Jagdgehilfe den Teufel in seiner Vermummung den Gams einsteinen und schleicht inzwischen auf Schussnähe heran. Der Teufel ist wirklich dumm, denkt der Jäger, denn auch der Schlägelteufel hat neben seinem Schlägel, der vermutlich aus irgendeinem Bierkeller gestohlen ist, auch das eben abgeschossene Gewehr liegen lassen und ist im hitzigsten Jagdeifer unbewaffnet zum erlegten Gams hinüber. Wozu jetzt den Gams ganz einsteinen lassen? Der Bursch ist ja doch so gut wie gefangen. Halt, gib die! Jetzt möchte sich der dumme Teufel am liebsten bei den roten Ohren und Hörnern zugleich nehmen, weil er auf das Gewehr vergessen hat. Gib die, dummer Teufel! Was jetzt machen? An den Teufel glaubt ein Jäger nicht, und wenn er ihn beim Wildern erwischt, also nützt das Teufelsspiel nichts. Aber das Steinwerfen könnte man probieren, und so schleudert der dumme Teufel einen wahren Steinhagel auf den Jäger. Ach so, mein Slump! Und zum dritten Male ertönt das »Halt, gib die!« Wie besessen wirft der Teufel seine Geschosse herab. Der Jäger fährt auf, zielt nach den Füßen und macht krumm. Mit einem ganz menschlichen Weheruf, der gar nichts von teuflischem Hohn hat, sinkt der Teufel in das Kar. Er hat einen Schrotschuss in den Beinen. Ehe es Nacht wurde, war der dumme Teufel zu den Hütten herabtransportiert, wo die Sendrinnen die Augen anders aufrissen, als sie den Teufel gefangen als Wildschützen wiedersahen. Die Afra wollte für alle Fälle das geheimnisvolle Pulver jetzt noch probieren und dem Teufel ins Gesicht werfen. Aber der Jäger sagte, es wäre dies jetzt nicht mehr nötig. Der wimmernde Teufel aber musste trotz der sinkenden Nacht und der Schrote in den Beinen zu Tal marschieren, verhöhnt von den Sendrinnen, die ihm bis über den Almboden das Geleite gaben. Vergnügt ob dieses rasch gelungenen Fanges ist auch der Jagdgehilfe, denn eine Anerkennung ist ihm sicher. Da auch noch der Mond aufgeht und dem Pfad durch den Wald etwas erleuchtet, sogleich der nächtliche Marsch, voraus der Teufel, hinterher schussbereiter Jäger einem Triumphzuge Und es bedauert der glückliche Jagdgehilfe bloß, dass er gegen 11 Uhr, also zu nachtschlafender Zeit, ins Dorf kommt. Bei Tag gäbe es eine höllische Gaudi, den Teufel in Person im Forstamt einzuliefern. Wie um auch noch diesen Wunsch des Jägers zu erfüllen, kommt ihm an einer Waldlichtung auf dem letzten Vorhügel ein Trupp knüttelbewaffneter Burschen entgegen. Eben tritt der verhaftete Teufel in die hell beschienene Lichtung und von der anderen Seite die Burschen. Ein Schrei des Entsetzens und verschwunden sind sie, in tollster Flucht quer durch den Wald ins Dorf stürmend. Durch die flüchtig gewordenen Burschen hörte der noch beim Bier sitzende Förster von der Geschichte, der augenblicklich sein Gewehr holte und dem Teufel entgegenging. Sein Beispiel machte Mut, und weiß der Kuckuck, woher auf einmal so viele Bauern und Knechte kamen, es schlich ein Haufen Leute Prügel und Sensen bewaffnet dem Förster über die Wiesen nach, bis am Waldesrand eben der Teufel aus dem Schatten heraus ins volle Mondlicht tritt. »Halt!« rief der Förster und fuhr auf. »Ich hab'n schon«, ruft vergnügter Jagdgehilfe, eben aus dem Wald tretend. Wie die Bauern merkten, dass sie von dem Teufel gestimmt worden sind, würden sie fuchsteufelswild, und wenn die Forstleute nicht abgemahnt hätten, wäre der Schlegelteufel ganz schauerlich durchgeblättert worden.
BR Heimat lesen.
Diensttreu. In den 60er Jahren hatte es in den Hochrevieren des Oberlandes, namentlich gegen die österreichische Grenze zu, infolge des kleinen Personalstandes zum Jagdschutz enorme Schwierigkeiten, dem Wildererunwesen nur einigermaßen Herr zu werden und in den weiten Revieren etwas Ordnung zu halten. Wo heute das Personal verdreifacht ist, musste damals ein einziger Jagdgehilfe genügen. Gerade gegen die Pinzgauer Grenze zu, wo am Hirschspiechel die schwarz-gelben und weiß-blauen Pfähle aneinanderrücken und Berg und Tal geschieden wird in bayerisches und österreichisches Land, wurde höllisch frech gewildert, wiewohl gerade der dortige Jagdgehilfe ein wahrer Teufelskerl, flink wie die Gemse, schlau wie der Fuchs und pflichttreu sondersgleichen war. Freilich, Hexen, überall zu gleicher Zeit in dem ungeheuren Revier zu sein, das konnte auch der Jäger R. nicht. Was aber schnelle Beine, ein sicheres Auge, Mut und Waghalsigkeit vermögen, das brachte der Silvester jederzeit fertig. Ein kleiner Knirps ist der Festl von Statur, aber dafür rinnt ihm Quecksilber in den Adern. Der Bursche ist aalglatt und rutscht einem aus der Hand, wenn man glaubt, ihn eben zu haben. Wenn ein anderer infolge 12- oder 14-stündiger Felswanderung todmüde umsinken würde, steigt der Festl noch einer Alm zu und tanzt die halbe Nacht durch, wenn just Sennerinnen tanzerisch da sind. Allein trotz dieser beispiellosen Behendigkeit konnte der flinke Festl es nicht verhindern, dass auch in seinem zu ausgedehnten Reviere gewildert wurde. Zwar fingen die Spitzbuben oft sogar paarweise ab, unter Gefahr des eigenen Lebens, allein weniger wurden die Wildschützen deswegen doch nicht. Vermehrt wurde aber nur der Hass auf beiden Seiten, und es ergriff eine Erbitterung Platz, dass jeder Kampf bis zur äußersten Konsequenz mit grausamer Rücksichtslosigkeit geführt wurde. Für das Leben des Festels gaben die Bäuerinnen und Sendrinnen hüben und drüben keinen Kreuzer. Er muss noch das Opfer seines Berufes und seiner Waghalsigkeit werden. Denn die Weiberleute kennen die Schwüre und Flüche ihrer willnenden Männer, Geliebten und Brüder. Wer mit jeder Stunde des ausgeübten Dienstes in treu erfüllter Pflicht sein Leben riskiert und in jedem Augenblick eines bleiernen Grußes aus heimtückischem Hinterhalt gewärtig sein muss, der behandelt die ihm unter die Fäuste kommenden Gauner und Wilddiebe auch nicht wie Hofräte. Und Festl hatte es sich selber zugeschworen, dem nächsten Wilddieb schon durch körperliche Züchtigung die Lust zum Gamsstehlen fürderhin etwas zu verleiden. Es war um Mitte Oktober des Jahres 1868 und Festl hatte just einen Pinzgauer Burschen auf dem Korn und beobachtete den verdächtigen Kamerad mit größter Sorgfalt. Festl war daher nicht besonders erbaut, als plötzlich vom Forstamt die Meldung kam, dass ein hoher Jagdgast auf Gemsen geführt werden solle. Richtig. Tags darauf war der noble Herr auch schon da und Festl musste ihn ins Gemsrevier führen. Er tat dies schweigend. Pflicht ist Pflicht. Aber wo er ging, machte Festl den miserablen Schützen durch schwierige Dauermärsche mürb und trieb ihm dadurch den Heißhunger auf das Gamsschießen aus. So kamen die beiden an einem Oktobernachmittage von den Schründen des Kleineises herab zum Hirschspichel. Der Jagdgast mit einem veritablen Knieschnackler, müde, dass man ihn hätte die Augendeckel mit Zündhölzern stützen mögen. Vergnügt bloß der Festl, an dem der furchtbare Marsch spurlos vorübergegangen. Wie der erste Schluck Wein drunten war, wurde der Jagdgast auch wieder etwas lebendiger, aber umso rascher kam die Reaktion, besonders da die Zimmerwärme das ihre zum völligen Einschläfern tat. Festl sprach nichts und trank nicht, er rauchte lediglich sein Pfeiflein und besah sich die wenigen Gäste in der Stube des einsam gelegenen Wirtshauses. »Weiß der Kuckuck, wo die Kerle her sind, die hinten am Ofen sitzen«, dachte sich Festl und prägte sich deren Gesichter ins Gedächtnis. »Dass es Wilderer sind, die jetzt in Gegenwart des Todfeindes Mäuschen still sitzen, das unterliegt für den Festl gar keinem Zweifel. Wenn nur jetzt sein Begleiter keine Dummheiten macht. Ja, da hast den Salat.«
»Festl, ich bin todmüde, wir gehen jetzt heim«, sagte der gähnende Herr.
»Wie's wollen, gnädiger Herr.« Die kleine Zeche ist bald bezahlt, die Büchse umgehangen und Herr und Jäger trollen sich die einsame Hochstraße weiter. Festl hat in dem Augenblick, in welchem der Herr zum Heimgehen aufforderte, die Burschen hinten im Eck scharf ins Auge genommen und ihre Blicke erfasst. Jetzt, etwa eine Viertelstunde vom Wirtshaus entfernt, bittet Festl den Herrn um Überlassung seines Kugelzwillings und empfiehlt dem Herrn den Heimmarsch auf der begonnenen Straße. Er, der Festl, müsse zur Mooswand hinauf.
»Wie? Was? Warum?«
Aber der Festl hat bereits den herrschaftlichen Kugelzwilling und springt in den Wald, um die Felsenhöhe zu gewinnen. Es ist natürlich bloß Vermutung vom Festl, dass er die Lumpen vom Wirtshaus her oben an der Mooswand finden wird, aber möglich wäre es. Und zwar aus dem Grunde, weil sich auf so kurze Entfernung vom Hirschspichel nur hier oben ein Gemseneinstand befindet und er schon zu spät an der Zeit wäre, höher einsteigen zu wollen. Zu genieren brauchen sich die Wilderer auch gar nicht. Der müde Jagdherr und der dumme Jagdgehilfe sind heimgegangen, also ist das Revier rein. Festl sucht mit dem Glase die Wände und Schrofen sorglich ab, und nach etwa einstündigem Spekulieren sieht er zwei Gestalten sitzen. Also doch. Wie Katze und Schlange zugleich, beschleicht der Festl sein Menschenwild. Er pirscht sich den vermummten Gestalten auf einige Meter an, und wie er eben anrufen will, geben die Lumpen auf anspringende Gemsen Feuer. Jetzt ist für den Festl gar kein Halten mehr. Er springt auf die Wilderer los und schlägt mit dem Kolben des kostbaren Gewehres zu, dass die Hähne dem Älteren der Vermummten das Genick zerfleischen und es rot aufgeht. Im ersten Schrecken über den plötzlichen Überfall flüchtet der jüngere Wilderer abwärts. Doch wendet er vor einer etwa zimmerhohen Wand und macht Anstalten, dem Teufelsjäger wieder an den Leib zu rücken. Im Nu aber hat auch Festl begriffen, und wie die Winzbrat stürmt er jetzt abwärts und springt dem auf sowas gar nicht vorbereiteten Wilderer mit beiden Füßen auf die Brust. Ein furchtbarer Schrei ertönt in die einbrechende Nacht. Wie vom Bogen geschnellt fliegt der Wilderer hinaus in die Luft, infolge des wuchtigen Anpralles des Jägers, aber auch der Festl vermag des Sprunges Macht nicht zu dämmen, auch er stürzt über den Felsen, unten an den Kanten mit dem Kopf auffallend, so dass die Hirnschale eingeschlagen wurde und der arme Jäger sich außerdem die rechte Achsel auswarf. Einem anderen hätte der vehemente Sturz über die Felswand das Lebenslicht völlig ausgeblasen. Festl jedoch schleppte sich weiter, erhob mühsam den Oberkörper und spähte hinaus, wo denn der Lump hingefallen ist. Was so ein Kerl für ein Glück hat! Der Gauner fällt auf behaglichen Sand in eine Räuschen, kann also nur leicht verletzt sein. Der pflichttreue Jäger aber schlägt sich den Schädel ein. Mit Aufgebot aller Kräfte, die stark im Schwinden begriffen sind, kriecht Festl abwärts auf den Wilderer zu, den er trotz der eigenen fürchterlichen Verwundung einliefern will und muss. Wohl heißt es, die Zähne aufeinander zu beißen vor Schmerz, aber Festl zieht mit seinem warmen Blute die Fährte über Geröll und Sand bis zu der Rinne, in welcher der Wilderer liegt. Eben will dieser sich erheben, erwachend aus der Betäubung des weiten Sturzes, aber schon ist Festl an ihm, gerade noch zum rechten Augenblick. Waffe hat Festl keine mehr. Oben bei dem niedergeschlagenen älteren Lumpen liegt der zweifellos ruinierte Zwilling. Den Knicker hat er im Sturz verloren. Rasch entschlossen greift er nach dem nächstliegenden Stein. Aug um Aug, Zahn um Zahn und schlägt dem Wilderer damit auf den Kopf, bis er wieder in Ohnmacht sinkt. Recht weit vom Ohnmächtigwerden ist auch Festl nicht, der entsetzliche Schmerzen leidet, aber bevor er niedersinkt, will er den Wildschützen noch fesseln. Er nimmt seinen Leibriemen ab und schnürt dem Gefangenen Hände und Füße bis zur Unbeweglichkeit. Kaum damit fertig, verlässt den Jäger das Bewusstsein. Die Nacht senkt sich herab, eine frostige Oktobernacht, mit ihrem Schleier den ohnmächtigen Jäger und seinen bewusstlosen Gefangenen in den Felsen umfangend. Wer am frühen Morgen mit Schrecken zuerst erwachte, war der gefesselte Wilddieb, der lange nachsinnieren musste, bis er begriff, wie er in diese Lage kommen konnte. Nun liegt neben ihm der Jäger in seinem Blute, ohnmächtig, wenn nicht gar schon tot. Allmächtiger Gott! Wenn der Festl tot ist, dann ist er auch um den Burschen gefehlt, der an Händen und Füßen gefesselt, unmöglich von seinem Platze sich fortbewegen kann. Sein Kamerad liegt oben wahrscheinlich ebenfalls schwer verwundet, vielleicht verblutet, sonst weiß kein Mensch, dass die zwei herauf ins Gamsgebirg sind. Also Rettung unmöglich, der Tod durch Verhungern und Erfrieren zweifellos. Wenn nur der Jäger wieder zum Bewusstsein käme. Der Wilderer will sich ja gerne geben, nur fort hinunter, das Leben retten aus furchtbarer Not. Der Wilderer wirft sich auf die Seile herum, wo der Festl mit eingefallenen Wangen und geschlossenen Augen totenbleich liegt. Das Blut ist gestockt, in wirren Büscheln klebt das Kopfhaar zusammen, wo die Hirnschale eingeschlagen ist. Ein schrecklicher Anblick, selbst für den rauen Bergmenschen. Ob der Jäger noch lebt? Der Wilderer rutscht hart an den Körper des Todfeindes und sucht, seinen Kopf an das Herz desselben zu bringen. Gott sei Dank und der heiligen Maria. Ganz schwach schlägt es noch im Herzen. Zum Teufel, wenn der Wildschütz die Arme frei hätte, könnte er die Schnapsflasche aus der Tasche nehmen, den Ohnmächtigen laben und dann durchbrennen. Na, selber hundsgemein. Ist übrigens ganz gleich, was der Bursch tät. Die Fesseln verhindern ja alles, selbst die Gedanken, denn dem Wilderer fällt jetzt nichts mehr ein, was beitragen könnte, den Jäger zum Leben zu erwecken. So bricht denn vollends der Morgen an. Neblig, kalt, der Wind in kurzen Stößen durchs Geschröff heulend. Oben am Firmament jagt der Oktobersturm schwere Wolken umher. Einzelne Flinserln fallen herab. Es will sich zum Schneien einrichten. Himmelkruzifix, das auch noch. Den wachen Wilderer durchschauert es. Die Finger wie die Zehen sind zu Eis erstarrt. Die Kälte dringt zum Herzen. Es ist zum Verzweifeln. Ha! Was tut ein Hund, der seinen Herrn zum Wiedererwachen bringen will? Er schlägt ihm die Schläfe. Ich bin kein Hund und der Festl ist nicht mein Herr, wohl aber mein Todfeind, der mich hinausgesprungen hat über die Felswand. Aber wenn ich ihn nicht zum Leben bringe, bin ich und er verloren. Ich probier's. Und wieder rutschte der gefesselte Wilddieb an den Jäger heran, drückte seinen Kopf an die kalte, wachsbleiche Wange des Jägers und leckte ihm mit der Zunge die Schläfe. Kein Erfolg. Ja, nur nicht auslassen. Es gibt keine andere Rettung aus Todesgefahr. Es schneit in dichten Wirbeln, schon liegt eine dünne Schneeschicht über dem leblosen Jäger und dem gefesselten Wildschützen. Wie lange noch, und die Schneedecke wird zum Leichentuch. Wenn es sofort schneit, ist bis abends das Grab fertig. Ha, ein Gedanke. Wenn der Pinzgauer versuchte, etwas Schnee an die Schläfe des Jägers zu bringen und zu verreiben, vielleicht erweckt das den Festl zum Leben. Aber wie machen? Wow! Wow, hierher, Hilfe! Gott sei Dank, hier liegt er, ruft der Jagdgast und winkt seinen Begleiter vom Forstamt herbei. Ja, was ist denn das? Ein gefesselter, lebendiger Wilddieb neben dem toten Jäger. Der Jäger lebt noch. Ich hab alles versucht, ihn wachzubringen, ruft der Wildschütz durch den heulenden Sturm. Rasch wird der Jäger emporgehoben, mit Schnaps gelabt, mit Schnee an die Schläfen gerieben, und bald zeigt sich ein Erfolg. Der Festl schlägt die Augen auf, und sein erster Blick gilt dem gefesselten Wilddieb.
Lasst's mir nur den nicht aus!
Na, einen Schluck Enzian wird er wohl verdienen für die Totenwache. Und so ward auch der halberfrorene Wilderer gelabt und von den Fesseln befreit, da eine Flucht jetzt ausgeschlossen erscheint. Der Forstwart nahm den Wilddieb in Eskorte. Der Jagdherr und ein Knecht nahmen den schwer verwundeten Jäger in die Mitte. Und so ging's abwärts zum Zollhaus am Hirschspichel, wo die österreichischen Zollaufseher nach Reinigung des Gesichtes in dem gefangenen Wilderer einen weit und breit berüchtigten Gauner erkannten und sofort seine Einlieferung nach dem nächsten Bezirksgericht veranlassten. Festl aber wurde schwer krank und konnte noch zu Ostern des darauf folgenden Jahres keinen Finger bewegen. Der ausgefallene Arm wurde falsch eingerichtet, dann wieder gewaltsam ausgerissen und abermals eingerichtet, was dem schneidigen Jäger Tränen entlockte, wiewohl er selbst diesen größten Schmerz seines Lebens verbeißen wollte. Der Sturz über die Felswand brachte ihm aber noch ein Augenleiden, das ihn alle 3 bis 4 Jahre zwingt, eine Klinik aufzusuchen. Die klaffende Wunde im Schädel verharschte mit der Zeit, und wie die Zeit der Gamsbrunft anbrach, war der Festl wieder stramm und munter im Dienst. Das Gericht sprach ihm 42 Gulden Schadenersatz zu, die der Wilderer bezahlen musste. Der Jagdherr aber nahm den gründlich verhauenen, verbogenen Kugelzwilling, den man oben am Gamseinstand fand, als Andenken mit heim. Der verhauene ältere Wilddieb war eben froh, ohne Gewehr auf allen Vieren unbehelligt abwärts in die heimatlichen Fluren kriechen zu können. Treu und unentwegt übt aber der unermüdliche Festl seinen Dienst auch heute noch aus, zum Schrecken aller Wilddiebe.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de. Und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.